Vor einer Woche habe ich gerade das vierte Buch Mose fertig gelesen. Bin wieder dabei seit Anfang des Jahres, ein Teil des Alten Testaments. Und das Neue Testament durchzulesen in diesem Jahr. Und wenn man vor allem das Alte Testament liest, dann gibt es einige Bücher, die erfordern den längeren Atem. Denn zeitweise fragt man sich schon, warum lese ich eigentlich diese langen Texte, die überaus detailliert die ganzen Opfergesetze und die ganzen Vorschriften um den Tempel rum, die ganze Opferliturgie sozusagen, bis ins Detail hinein, was der Priester anziehen sollte, warum ich das eigentlich lese. Wir haben ja heute den neuen Bund, wir leben im neuen Bund, das betrifft uns ja nicht mehr. Warum muss ich das lesen, wie sich jemand verhalten muss, der einen Aussatz hat oder dessen Haus vom Schimmel befallen ist? Was interessiert mich heute, wie sich das Volk Israel während der Wüstenwanderung um die Stiftshütte lagern sollte? Hat das überhaupt eine Relevanz für mein Leben hier und heute, wo mich gerade einige Probleme mit meinen Kindern beschäftigen, in der Arbeit mein Chef noch mehr Anforderungen an mich hat und meine Frau mir schon etliche Male gesagt hat, dass wir zu wenig Zeit miteinander verbringen und sie sich überfordert fühlt und ziemlich down drauf ist. Was bringt's, wenn wir da das vierte Buch Mose lesen? Oder noch schlimmer, Levitikus. Nun, ich glaube, dass selbst solche Texte, die vielleicht auf den ersten Blick uns nicht viel Nützliches und Praktisches sagen, vom Geist Gottes inspiriert sind und Gott auch heute im 21. Jahrhundert durch sie zu uns sprechen kann, vorausgesetzt natürlich, dass wir bereit sind, genau hinzuhören. Manche Dinge sieht man nicht, wenn man nicht genau hinsieht. Haben wir heute Morgen gerade gelernt von Matthias. Da muss man schon ein bisschen länger verweilen, eine Linse einsetzen, genau hinschauen, um die Details zu sehen. Genauso ist es mit dem Hören. Ein solches Bibelwort möchte ich heute noch mit euch in der verbleibenden Zeit teilen. In 4. Mose 9. Da wird uns berichtet, wie das Volk Israel auf ihrer Wüstenwanderung von Gott geführt wird. Deshalb als Hintergrund dieses Bild, ihr werdet gleich sehen, warum. Mit mächtiger Hand hatte Gott dieses kleine Volk, das er erwählt hatte und sozusagen auch zum Volk werden ließ in Ägypten. Aus dieser Gefangenschaft, aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit. Wir kennen alle die Geschichte des Exodus. Wer kennt sie nicht? Erst unlängst lief ein Film. Manche von euch haben ihn wahrscheinlich gesehen, hoffentlich mit kritischen Augen. Das Volk ist unterwegs durch die Wüste. Statt auf dem direkten, kurzen Weg in circa 11 Tagen in das verheißene Land zu kommen, müssen sie 40 lange Jahre in dieser Einöde verweilen. Warum denn? Weil sie Gott nicht vertrauten und sich von den äußeren Umständen, der Menschenfurcht, von den Miesmachern beeinflussen ließen. Ja, weil sie sich mehr um ihre Behaglichkeit statt um Gottes Heiligkeit, die wir gerade vorhin besungen haben, gekümmert hatten. Und in 4. Mose 9, die Verse 1 bis 14, wir lesen den Text erst nachher, vielleicht einfach noch die andere, genau, dass niemand abgelenkt wird. Und ich, von 4. Mose 9, 1 bis 14, da wird uns berichtet, wie das Volk die Passafeier, eines der wichtigsten Gedächtnisfeste in der Wüste, feiern soll. Ich lege jetzt eine kleine Klammer an. Wenn ihr von der Passafeier und dem Passalamm im Alten Testament lest, wohin gehen eure Gedanken? Wir heute, wir lesen das Alte Testament immer durch die Brille des Neuen Testaments. Und ich denke, das ist auch eine richtige Hermeneutik. Ich bin überzeugt, das ist die richtige Hermeneutik, weil wir blicken zurück auf etwas. Und natürlich werden wir an unseren Herrn erinnert, das wahre, echte, sündlose Passalam. Im Grunde sind alle Opfer des Alten Testaments ein Schattenbild auf den Opfertod Jesu. Und ich freue mich immer noch über solche Details, wie zum Beispiel 4. Mose 9, Vers 12, wo steht, dass dem Passalam kein Bein gebrochen werden durfte. Dieser Hinweis, diese Einzelheit, die man so schnell überliest, sie erfüllt sich, als unser Herr am Kreuz von Golgatha hing. Denn als die römischen Soldaten kamen, um den Gekreuzigten die Beine zu brechen, damit sie schneller sterben, war Jesus schon tot. Ihm, dem vollkommenen Passalam, durfte kein Bein gebrochen werden. Und liebe Geschwister, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, schauen wir auf zu Jesus, unserem Passalam. Wir blicken auf zum Kreuz mit dankbarem Herzen und freuen uns über die große Erlösung, die uns unser dreieinige Gott in Jesus Christus geschenkt hat. Und ich bin sicher, Gott freut sich auch in besonderer Weise an der Hingabe seines Sohnes an uns. Und er erfreut sich und wird geehrt, wenn wir in einer anbetungsvollen Handlung hier zusammen dieses Mal feiern und ihm danken für die Erlösung und ihm dadurch auch zeigen, gemeinsam, dass wir ihn lieb haben. Das nur so als kleine Klammer. Zurück zu meinen Gedanken, zu 4. Mose 9. Nach diesen Versen über die Feier des Passafestes in der Wüste wird uns dann in 4. Mose 9 ab Vers 15 bis 23 berichtet, wie die Israeliten durch die Wüste von der Wolkensäule, der sogenannten Schechina, der Einwohnung Gottes, geführt wurden. In der Nacht verwandelte sich diese Wolke in eine Feuersäule, um sichtbar zu bleiben. Das Volk Israel hatte also etwas, was keiner Nation jemals gegeben wurde, die sichtbare Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Sie hatten also diese Wolke als Begleitung und Führung und sie diente als Zeichen der Gegenwart Gottes. Können wir uns das ein bisschen vorstellen, wie wunderbar das gewesen sein muss? In der Nacht verwandelt sich Gott in eine Feuersäule. Wer weiß, vielleicht wurden dadurch auch die wilden Tiere der Wüste ferngehalten und vielleicht wurde das Volk sogar gewärmt von dieser Feuersäule. Tagsüber spendete sie vielleicht auch Schatten. Sie diente als Wegweisung auf jeden Fall. Wenn ich darüber so nachdenke, dann würde ich mir ehrlich gesagt manchmal so ein kleines erkennbares Zeichen der Gegenwart Gottes und so eine deutliche Führung wünschen, wie das Volk Israel sie damals erlebte. Das Volk, es musste immer nur gen Himmel schauen, ne? Einen Blick zum Himmel werfen, diese Wolke beobachten. Wo geht es hin? Was ist heute dran? Wenn die Wolke anfing, sich langsam zu bewegen, mussten sie ihr Lager abbauen, weiterziehen, der Wolke folgend, wo sie auch hinführte. Blieb die Wolke stehen, mussten sie ihr Lager wieder aufschlagen. Lass uns jetzt diese Verse 15 bis 23 aus 4. Mose 9 lesen. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung, nämlich das Zelt des Zeugnisses, und am Abend war sie über der Wohnung anzusehen wie Feuer bis zum Morgen. So war es alle Zeit, die Wolke bedeckte sie, aber bei Nacht war sie anzusehen wie Feuer. So oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israels auf. An dem Ort aber, an dem sich die Wolke niederließ, da lagerten sich die Kinder Israels. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Kinder Israels auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung ruhte, solange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage lang auf der Wohnung verweilte, da beachteten die Kinder Israels die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur einige Tage auf der Wohnung blieb, so lagerten sie sich doch nach dem Befehl des Herrn und brachen auf nach dem Befehl des Herrn. Und wenn es auch vorkam, dass die Wolke nur von Abend bis zum Morgen blieb und sich die Wolke am Morgen erhob, so brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht und die Wolke erhob sich danach, so brachen sie auch auf. Oder wenn die Wolke zwei Tage oder einen Monat oder längere Zeit auf der Wohnung verweilte und auf ihr ruhte, so lagerten sich die Kinder Israels und brachen nicht auf. Erst wenn sie sich erhob, dann brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie achteten auf die Anweisungen des Herrn gemäß dem Befehl des Herrn durch Mose. Nun, was geht euch so durch den Kopf, wenn ihr so einen Bibeltext montags um 6 Uhr morgens in einer stillen Zeit in eurer Bibellese gerade lest? Mir zum Beispiel fiel zunächst mal auf, dass diese Verse ziemlich viele Wiederholungen enthalten. Und ich habe im Deutschunterricht gelernt, dass man in einem Aufsatz oder einem Bericht sich nicht zu oft wiederholen darf, sondern präzise und kompakt schreiben muss, viele Adjektive verwenden soll, Synonyme verwenden soll. Wie könnte man eigentlich diesen ganzen Bericht kurz und präzise in einem Satz zusammenfassen? Ich denke so, wenn die Wolke weiterzog, zogen auch die Israeliten weiter. Und wenn die Wolke stehen blieb, blieben auch sie stehen nach dem Befehl des Herrn. Punkt. Warum diese ganzen Wiederholungen? Ich weiß, der Karl, der hat in seiner Arbeitskarriere Bücher produziert. Was würde ein Lektor sagen, wenn man ihm diese neuen Verse, wenn diese neuen Verse Teil eines Manuskripts wären? Würde wahrscheinlich sagen, was ist das für ein Schreibstil? Get to the point. Nun, wir glauben ja, dass die Bibel von Gottes Geist inspiriert wurde. Warum um alles in der Welt hat der Heilige Geist Mose hier so inspiriert, dass er für diesen einen Gedanken 9 Verse brauchte? Das muss doch einen Sinn haben. Welche bestimmte Botschaft will er uns da vermitteln? Vielleicht sollten wir uns ein bisschen gedanklich in die Situation, die da beschrieben wird, ein bisschen hineindenken. Was hat sich da eigentlich abgespielt, während über 2 Millionen Menschen sich durch die Wüste schleppen, immer wieder gern Himmel schauen, um sich an dieser mysteriösen Wolke zu orientieren? Was es eigentlich bedeutete, mit so vielen Leuten unterwegs zu sein durch eine Wüste damals, ich glaube, davon haben wir nur wenig Ahnung. Seit ich letztes Jahr in Israel war und bei Qumran nur einen Teil der Wüstenlandschaft dort sehen durfte und spüren konnte, wie extrem heiß es in dieser Gegend wird, und wir waren im März dort, jetzt ist es ja noch viel heißer, kann ich mir ein bisschen vorstellen, besser vorstellen, wie die Leute damals dort unterwegs waren. Manche von ihnen sind vielleicht alt und krank. Andere stecken voller Energie, vielleicht gerade die Jüngeren. Wieder andere kämpfen mit Muskelkater und Wadenkrämpfe. Stellen wir uns mal so einen gestressten Vater vor, dem allmählich die Puste ausgeht. Zum 100. Mal brüllt er seine 4 Kinder an, endlich mit dem Gezanke aufzuhören. In seiner Brust spürt er ein paar dubiosen Stiche, fängt an, sich langsam Sorgen zu machen. Vielleicht hat er auch Seitenstechen vom vielen Laufen. Immer wieder wirft er einen Blick in den Himmel. Wird die Wolke nicht endlich langsamer? Wann bleibt sie denn stehen? Ich kann bald nicht mehr. Und vielleicht fühlt er auch ein bisschen Ärger in sich aufsteigen, wenn er sieht, dass sie gerade weiter vorausschwebt. Wer auch immer hinter dieser Wolke steckt, murrt er vielleicht schwer keuchend. Er hat garantiert keine Ahnung davon, wie es mir gerade geht. Oder es ist ihm völlig egal. Meine Frau wird mit den Kindern nicht fertig. Mir macht meine Angina pectoris wieder zu schaffen. Wir brauchen dringend eine Verschnaufpause. Wann endlich bleibst du stehen? Wenn wir nicht bald eine Rast machen, dann breche ich noch zusammen. Herr, bitte bring diese Wolke zum Stehen. Aber die Wolke zieht weiter. Es verstreichen nochmal 2 Stunden. Merkwürdigerweise lässt der Schmerz in der Brust etwas nach. Der Mann, er fühlt sich wieder besser. Er hat Energie und Kraft. Er blickt rüber zu seinen Kindern und sieht, der ältere Junge, er trägt den Kleineren, der zu müde ist, um weiterzulaufen. Auch das Gerangel unter den Kids hat aufgehört. Der Mann, er sieht rüber zu seiner Frau, sie lächelt ihn freundlich an und sagt, ja, vielleicht wusste Gott, dass es für uns schon besser ist, wenn wir ohne Unterbrechung weitergehen. Der Mann ist wieder motiviert. Er spürt fast, wie seine Schritte leichter werden. Was habe ich doch für eine kluge Frau, muss er denken. Sie hat es vielleicht richtig erkannt. Ausgerechnet da bleibt die Wolke stehen. Der Mann schaut nach oben, kann die Welt nicht mehr verstehen. In seinem Innern spürt er so etwas wie Zorn aufsteigen. Wenn ich müde und ausgepowert bin, kaum noch weitergehen kann, treibt mich Gott weiter. Und wenn ich mit neuem Schwung und neuer Energie drauf loslaufen möchte, bleibt die Wolke stehen und ich soll jetzt eine Pause machen. Was soll das, Gott? Solche Dinge frustrieren mich. Aber es ist ja nach dem Befehl des Herrn. Und so hält er an, mit dem Rest des Volkes natürlich. und lädt sein Gepäck von dem Esel, schlägt sein Zelt auf. Und als er sich auf seine Kamelhaardecke legt, da merkt er erst, wie nötig er eigentlich diese Ruhepause hatte. Entspannt und dankbar liegt er da im Schatten des Zeltes, ist gerade dabei einzudösen. Da murmelt und rüttelt ihn seine Frau wach und sagt ihm: Liebling, die Wolke bewegt sich. Wir müssen weiter. Nun steht die Geschichte natürlich so nicht in diesem Text und ich habe meiner Vorstellungskraft etwas freien Lauf gelassen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei den vielen Menschen, einige, vielleicht sogar sehr viele dabei waren, die sich ähnlich fühlten wie dieser Mann. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch auch zugeben, dass die Art und Weise, wie Gott uns manchmal führt, für uns total unverständlich und frustrierend erscheint. Da bekommt man einen neuen Farbdrucker geschenkt, aber ihn zu installieren ist ein Wochenprojekt. Er funktioniert nicht so, wie er soll. Und genau dann, wenn man schnell etwas drucken will, weil es schon 11 Uhr nachts ist, streikt das Ding. Man braucht 20 Minuten, bis endlich ein Ausdruck da ist. Ne? Oder da ist man in Eile, muss zu einem ganz wichtigen Termin hinfahren. Ausgerechnet dann hat man eine Reifenpanne. Man hat Gäste eingeladen. Eine Stunde bevor die Gäste erscheinen, ist der Abfluss verstopft. Dann nimmt man sich vor, effektiv zu arbeiten, weil man einen Auftrag in Sicht hat. Und genau dann wird man krank und ist erst mal 2 Wochen ausgeschaltet. Man geht durch eine etwas schwierige Zeit, hat viele Fragen. Man bräuchte dringend die Unterstützung von einem Freund, aber dieser Freund hat keine Zeit für einen. Man investiert sein Leben in Nepal für das Reich Gottes und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo sich Menschen bekehren und man etwas Frucht wachsen sieht, bekommt man Krebs und nach 1,5 Jahren ist man tot. Das sind Situationen in unserem Alltag, in denen wir, wie mein Mann aus der Beispielgeschichte, Gottes Führungen nicht verstehen können. Unser Hohepriester scheint an solchen Tagen ganz weit weg zu sein und sich nicht groß um unsere Bedürfnisse, Pläne und Träume zu kümmern. Was tun wir in solchen Situationen? Nun, ich gehe davon aus, als Christen beten wir zu Gott. Wir beten zu ihm, wir rufen zu ihm. Und wir rufen zu ihm, unser Gebet zu hören. Wir flehen ihn an, nicht noch mehr schiefgehen zu lassen. Und das dürfen wir, das sollen wir. Was bleibt uns anders auch übrig? Aber ich denke, es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, mit welcher Haltung wir zu Gott reden. Ob unser Beten motiviert ist von einer fordernden Anspruchshaltung und wir Gott anschreien mit einer geballten Faust, oder ob wir demütig zu Gott flehen mit einer offenen, empfangenden Hand und ihm vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Ich persönlich glaube, ein wesentlicher Grund, warum das Volk Israel nach ihrer grandiosen Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei 40 Jahre in der Wüste herumwandern musste, war einfach der, sie hatten ein tief sündiges Anspruchsdenken. Ein Anspruchsdenken, das motiviert wurde von ihrer Selbstzentriertheit. Und mit einer fordernden Gesinnung kann man Gott nicht vertrauen. Und so denke ich, dass diese neun Verse mit ihren Wiederholungen uns daran erinnern, Gott führt uns auch manchmal Wege, die wir nicht verstehen, um uns mehr und mehr von unserem tiefsündigen Anspruchsdenken zu befreien. Denn nur so können wir lernen, ihm ganz zu vertrauen. Letztlich führt er uns Wege durch die Wüste, damit wir lernen, ihm rückhaltslos zu vertrauen. Und in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, da taucht ja ein Thema immer wieder auf. Wenn die Wolke weiterzieht, müsst ihr weiterziehen. Wenn sie stehen bleibt, müsst ihr stehen bleiben. Alles nach dem Befehl des Herrn. Eine wichtige Wahrheit, die ich aus diesen Versen entnehme, ist einfach die, Gott hat das Sagen. Er ist derjenige, der in der großen Geschichte, in der Heilsgeschichte, aber auch in meiner kleinen Lebensgeschichte und in meiner kleinen Heilsgeschichte seine Absichten und seinen Plan erfüllt. Und mir hilft es zu verstehen, Gott existiert nicht für mich. Er ist nicht da, um alle meine Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Ich darf diesen Anspruch nicht an ihn haben. Er existiert nicht für mich, sondern ich existiere für ihn. Eine Wahrheit, die wir hier immer wieder hören, weil sie auch mir persönlich sehr wichtig ist. Ich möchte das lernen. Das heißt, wenn wir richtig reagieren wollen auf die Enttäuschungen und Überforderungen des Lebens, wäre es wichtig, sich an diese Wahrheit zu erinnern. Er hat das Sagen auch in meinem Leben. Natürlich dürfen wir uns auch daran erinnern, wie sehr Gott uns liebt. Er hat uns lieb. Das steht außer Frage. Deshalb hat er uns erwählt. Deshalb hat er uns erlöst. Deshalb sind wir mit ihm unterwegs. Wir können letztlich nur jemandem vollkommen vertrauen, wenn wir wissen, dass diese Person unser Wohlwollen, unser Bestes will. Doch den Fokus auf diese Wahrheit zu setzen, ist meiner Meinung nach erst der zweite Schritt, nicht der erste. Zuerst müssen wir nämlich unseren Platz als Geschöpfe vor unserem Schöpfer einnehmen. Und die Bibel nennt das, erst unlängst haben wir auch davon gesprochen, glaube ich, Gottesfurcht oder Ehrfurcht. Im Psalm 128, Vers 1 steht dieses schöne Wort: Glücklich ist der, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. In Anlehnung an unseren Text würde ich sagen, glücklich ist der, der bereit ist, sich nach dieser Wolke zu richten und weiter geht, wenn die Wolke geht und ausruht, wenn sie steht, weil er dem absolut vertraut, der das Sagen hat. Das ist eine Kernwahrheit der Heiligen Schrift, die sich auch in der persönlichen Erfahrung vieler Männer und Frauen, die Gott nachgefolgt sind, bestätigt hat. Man kann sie auch zusammenfassen in diesem Axiom, das hat Tozer übrigens mal gesagt: Niemand kann die wahre Gnade und Liebe Gottes kennen, der nicht zuvor die Furcht vor Gott erfahren hat. Er ist dreimal heilig, haben wir vorhin gesungen. Ein gewaltiges Feuer, gewaltige Wasser. Das sind Metaphern, die beschreiben wollen, versuchen uns klarzumachen, wie groß Gott eigentlich ist und wir in der Situation sind, uns richtig einzuordnen vor ihm. Und wenn die Bibel von der Furcht des Herrn spricht, dann will sie uns davor warnen, dass wir nicht vor Gott treten mit einer blasphemischen Kumpelhaftigkeit. Sie will uns warnen, dass wir uns nicht unser eigenes Bild von ihm machen, eines, das in unseren Lebensstil und in unsere Grenzen passt. Denn wenn wir uns unser eigenes Bild von Gott machen, wisst ihr, was wir dann betreiben? Es gibt ein Wort dafür. Ich höre. Götzendienst. Das ist nichts anderes als Götzendienst. Den Herrn zu fürchten bedeutet also, dass wir tief in unserem Herzen erkennen, eigentlich wie sündig und verdorben wir sind und wie unbeschreiblich heilig, herrlich und ganz anders Gott ist. Und in dem Augenblick, wo uns die Augen des Herzens geöffnet werden und wir anfangen zu erkennen, wie Gott wirklich ist, empfinden wir so etwas wie ein inneres Erzittern, ein Schrecken, eine tiefe Stille, die unsere Seele durchdringt, weil wir die Kluft sehen zwischen göttlicher Heiligkeit und unserer menschlichen Sündhaftigkeit. Und diese Sündhaftigkeit kommt sehr deutlich in unserem Anspruchsdenken zum Ausdruck. Wir können letztlich vor diesem Gott, den der Theologe Rudolf Otto ein furchterregendes Geheimnis, ein Mysterium tremendum nannte, wir können vor diesem Gott nur niederfallen und wie der Zöllner bedürftig flüstern, Gott sei mir Sünder gnädig. Das bedeutet, den Herrn zu fürchten. Es beschreibt im Grunde die richtige Einstellung, die wir Menschen Gott gegenüber haben sollen. Die Bibel spricht immer wieder von der Furcht Gottes. In Sprüche 1, Vers 7 hören wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Kein Mensch kann Gott erkennen und kommt auf den Weg des Glaubens, auf dem Weg der Nachfolge, ohne Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das war eine Lektion, die das Volk Israel einfach lernen musste. Und wir auch. Wir haben Ehrfurcht vor ihm, wenn wir ihn anerkennen, wie er ist. Majestätisch, heilig, gewaltig, unerforschlich. Wir haben Ehrfurcht vor Gott, wenn wir nicht versuchen, ihn auf die Größe unseres kleinen Verstandes zu reduzieren. Wir haben Ehrfurcht vor ihm, wenn wir erkennen, Gott ist unser Schöpfer. Das tun wir übrigens jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern. Wir blicken auf diesen Tisch und wir blicken auf das Kreuz und erinnern uns in Ehrfurcht an diese Wahrheit. Wir haben Ehrfurcht vor Gott, wenn wir uns im Verhältnis zu ihm gesehen in der richtigen Position einordnen. Und das heißt immer, Gott steht im Mittelpunkt. Er ist über alles erhaben. Er ist der Herrscher und wir sind die Untergebenen. Wir nennen ihn König und wir sind auch Königskinder. Aber er ist der König, dem wir uns unterordnen, auf dessen Befehl wir horchen. Das ist also das Erste, was wir erkennen müssen. Gott hat das Sagen. Und ich denke, das Wissen um seine Liebe, eine ganz, ganz kostbare Wahrheit. Wer das wissen darf, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist, der hat ein kostbares Wissen in seinem Herzen. Dieses Wissen, dass Gott uns liebt, es vertreibt die Angst. Die Unterordnung unter seine Autorität, was nichts anderes ist, als Ehrfurcht vor ihm zu haben. Die Unterordnung unter seine souveräne Herrschaft, die führt uns hin, dass wir uns auseinandersetzen mit unserem Anspruchsdenken, das in so vielen Alltagssituationen in uns aufkommt und unsere Beziehung zu Gott belastet. Was können wir also hier heraushören aus diesen Versen, die der Heilige Geist in 4. Mose 9 uns, auch uns heute noch sagen will? Vielleicht will er uns sagen, ich weiß, dass ihr auf dem Weg durch die Wüste dieser Welt manchmal den Eindruck habt, dass ich eure Bedürfnisse und Träume ignoriere. Ich möchte, dass ihr mir vertraut, wenn ich euch auffordere, aufzustehen, obwohl ihr außergewöhnlich müde seid. Ich möchte, dass ihr mir vertraut, wenn ihr voller Eifer etwas für mich tun wollt und ich euch warten lasse. Ihr werdet es nie lernen, mir zu vertrauen, wenn ihr meine Autorität nicht anerkennt und euch mir in Ehrfurcht naht. Vertrauen kann nicht entstehen aus einer fordernden Gesinnung. Ihr müsst verstehen, dass ich ein heiliger Gott bin und das Sagen habe. Ihr tut, was euch gesagt wird. Und wenn ihr das verinnerlicht, werdet ihr mit der Zeit auch meine Liebe, meine Güte, meine Freundlichkeit schmecken und eine innige Gemeinschaft mit mir haben. Ihr werdet mir dann zutiefst vertrauen. Das können wir heraushören aus solchen Versen. Aber nichts von unseren Unannehmlichkeiten, die wir so im Leben haben, kann unser Anspruchsdenken rechtfertigen. Ich bin absolut überzeugt, unser Herr erhört unsere Hilferufe. Wenn wir in Not sind, wenn wir nicht mehr weiter können, wenn wir müde sind. Und wir dürfen ihm unser Leid klagen. Aber es macht einen Unterschied, mit welcher Haltung wir ihm unser Leid klagen. Erinnert euch an dieses Bild. Klagen wir so oder klagen wir so? Jesus erwartet uns, wenn wir gerade ein bisschen orientierungslos sind, wie wir das in der Schriftlesung gelesen haben. Dieser wunderschöne Text. Er erwartet uns mit einem ganz tollen Frühstück. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er wird sich nie mit erbosten Menschen an einen Tisch setzen und über ihre Bedingungen verhandeln. Wisst ihr, warum ich das sicher weiß? In seinem Wort steht, Gott widersteht den Stolzen, die mit Forderungen zu ihm kommen, aber er ist den Demütigen gnädig, die ihm ihr Leid bringen und ihm ganz vertrauen, auch in der Dunkelheit. Ich möchte diese Predigt schließen, indem ich uns so ein Bibelwort lese, das der Apostel Paulus den Korinthern in seinem ersten Brief geschrieben hat. Normalerweise beende ich eine Predigt nicht mit einem längeren Bibeltext. In der Homiletik lernt man, dass man das nicht tun soll. Ich möchte es trotzdem tun, dieses Wort sozusagen als Epilog noch lesen, denn ich wünsche mir, dass diese Worte in unseren Herzen nachklingen. Es sind warnende Worte, die uns auffordern, aus der Geschichte Israels zu lernen. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 13. Da schreibt der Apostel Paulus den Korinthern, eine ziemlich chaotische Gemeinde. Eine Gemeinde, die er aber trotzdem sehr liebte und sich sehr um sie bemühte. Und auch diese Worte hat uns der Heilige Geist durch ihn geschenkt. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule. Und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Hier haben wir also den Bezug zu unserem vorherigen Text. Das Neue Testament, das Alte Testament. Das Neue Testament begründet das Alte Testament. Es erklärt es noch weiter. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab, das Manna, und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Christus vor seiner Fleischwerdung, vor seiner Inkarnation ist unterwegs mit dem Volk Israel durch die Wüste, sagt uns hier der Heilige Geist durch den Apostel Paulus. Wir haben es gerade gelesen. Christus war da, die zweite Person der Gottheit. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er sie in der Wüste umkommen ließ. Ich lese das und ich denke, Mensch, wie sehr wünsche ich mir doch von ganzem Herzen, dass dieses Wort nie über meinem Leben steht. Ich wünsche mir, dass Gott Freude an mir hat. Möchtest du so leben, dass Gott an dir Freude hat? Gott freut sich an dir, wenn du dein Anspruchsdenken immer wieder erkennst, daran zerbrichst, Buße tust, ihm ganz vertraust. Vers 6, was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Was war denn das Böse? Nun, vielleicht sagt es uns Vers 7. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Ich glaube, das Böse, die vielleicht sogar die Quintessenz des Bösen, es ist dieser Götzendienst. Etwas von jemandem mehr als von Gott zu erwarten. Jemanden oder etwas mehr als Gott zu vertrauen. Etwas oder jemanden mehr als Gott selbst zu wollen und zu lieben, das ist Götzendienst. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feiert ein Fest zu Ehren des goldenen Stiers. Jetzt soll der plötzlich uns aus Ägypten befreit haben. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und dann wurde wild und zügellos getanzt. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass es an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkam. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von den Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen, denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Mit anderen Worten, erkennt eure sündige Haltung, euer sündiges Anspruchsdenken. Hütet euch, diesem Gott Vorwürfe zu machen, als wäre er einer, dem man nicht vertrauen kann. Er weiß, was er tut. Er will euch nicht schikanieren, wenn er euch so führt, dass ihr ihn nicht immer versteht. Mal bremst er uns aus, mal beflügelt er uns, mal müssen wir abbauen, dann müssen wir wieder aufbauen. Er will uns damit nicht schikanieren. Auch damit verfolgt er gute Absichten. Vers 11, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Und wie gesagt, dieser Fall ist nichts anderes als eben der Götzendienst. In etwas anderem oder in jemandem anderen das zu erwarten, was eigentlich nur Gott geben kann. Und dann kommt dieser Vers 13, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Gott ist treu. Er wird auch euch in Zukunft in keine Prüfungen geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Das ist eine wunderbare Verheißung. Nehmt sie mit in die neue Woche. Nehmt sie mit und tragt sie in euch den Rest eures Lebens. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist einfach eine Wahrheit, die sich durchzieht durch die ganze Bibel und letztlich bestätigt das auch unser Leben. Prüfungen, die zeigen uns oft, wenn wir bereit sind, tiefer zu sehen in unser Herz hinein, woran unser Herz wirklich hängt. Sie zeigen uns, wie stark oder wie schwach unser Vertrauen in unseren Herrn ist. Das ist wichtig, sie ernst zu nehmen, nicht zu resignieren. Wir wollen nicht resignieren und wir wollen auch nicht rebellieren, wenn unser Vertrauen auf diesem Weg durch die Wüste, wenn es immer wieder geprüft wird. Gott weiß, was er tut. Er hat das Sagen. Und vieles, was er in unserem Leben zulässt, das tut er, um uns umzugestalten. Er tut es, um uns von vielen Dingen, die uns so Richtung Götzendienst anziehen, um uns von diesen Dingen zu entwöhnen. Weil er will, dass wir ihm ganz vertrauen und auch ganz gehorchen. Und er hat verheißen, uns immer einen Weg zu zeigen. Wir haben es gerade vorhin gelesen. Ich nenne das Liebe. Wenn das nicht ein Gott der Liebe ist. Er hat uns verheißen, nicht zu überfordern. Er hat uns verheißen, uns immer einen Weg zu zeigen, den wir gehen können. Auch mitten durch die Wüste. Und deshalb lasst uns immer den Blick zur Wolke haben. Lasst uns immer wieder auf Christus blicken, auf unseren Herrn. Er hat es versprochen. Er bringt uns sicher ans Ziel. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ewiger Gottes Sohn, Heiland, Herr, König, Hirte, bester Freund. Danke für das Evangelium. Danke, dass wir in dir und durch dich zu neuen Menschen wurden. Du hast uns erlöst, du hast uns erwählt, du hast uns berufen. Du hast uns auf diesen Weg gestellt der Nachfolge. Und manchmal geht es uns so wie dem Volk Israel. Wir verstehen nicht, wie du uns führst durch diese Wüste. Manchmal sind wir frustriert, weil unsere Pläne und Vorstellungen sich nicht mit deinen überschneiden. Aber Herr, wir wollen es lernen, dir zu vertrauen. Wir wollen nicht versuchen, dir zu nahen mit einem sündigen Anspruchsdenken. Wir wollen demütig zu dir kommen, in dem Wissen, dass du nur das Beste für uns willst. Ja, dass wirklich alle Dinge, die auch in unserem Leben geschehen, zu unserem Besten dienen. Du hast es gesagt, wir wollen dich bei deinem Wort nehmen. Und wenn wir auf dieser Reise müde, leer und kraftlos sind, so flehen wir dich an, erfülle uns immer wieder mit der Kraft deines Geistes. Er ist der Tröster, er ist der Beistand, er ist derjenige, der uns zur Seite steht und uns immer wieder aufhilft. Oh, danke, Herr, dass du uns nicht verwaist hier zurückgelassen hast, nachdem du auch auferstanden bist und zum Vater gegangen bist. Bald feiern wir das an Pfingsten. Dass dein Geist uns hier geschenkt wurde. Und so bitte ich dich einfach für mich, für uns alle, Herr, erfüll uns immer wieder mit deiner Kraft, dass wir aufblicken können, auch in der finsteren Nacht, und dir folgen, auch wenn wir vieles nicht verstehen.